Ja, lieber Mike Kauschke, begrüße dich ganz herzlich im Süden von Deutschland.
Hallo Barbara, schön hier zu sein.
Ja, freue mich sehr, dass wir uns zu diesem Gespräch treffen können. Der Hintergrund ist, wir kennen uns ja nun schon eine ganze Weile. Der Hintergrund ist, dass ich das Gefühl habe, nach der ursprünglichen Euphorie über die Einigung, wo immer alles schön geredet wurde, wir jetzt so in ein Loch fallen, in dem wir das Gefühl haben, dass das Land gespalten ist. Und im Zuge dessen, denke ich, ist es wichtig, dass wir lernen, einander mehr zu kennen und mehr zu verstehen, damit wir überhaupt wissen, was da eigentlich passiert. Und du bist nun ein verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift Bewusstseinskultur. Du hast im Osten deine Jugend verlebt, wenn ich das richtig weiß. Du hast lange im Ausland gelebt und du lebst jetzt in Süddeutschland. Das heißt, du kennst alle Seiten. Gut. Und jetzt würde ich gerne mal von dir hören, was ist so das Erste, was dir dazu einfällt? Wie hat sich dieses Bewusstsein entwickelt nach 1989?
Ui,
Ja,
große
vielleicht
Frage.
bevor du beginnst, noch ganz kurz, sag mal biografisch, wie alt warst du 1989?
1989, da war ich 18.
18. Und du warst bis dahin aufgewachsen
In Schwedt.
in Schwedt.
Schwedt-Oder, ja.
Okay, gut. Also, wie hast du diesen Umbruch erlebt?
Ja, also es ist eine große Frage, den Umbruch erlebt. Also für mich war es, kam der Mauerfall sehr, sehr überraschend. Also es war wirklich etwas, was nicht in meinem Bewusstseinshorizont war, dass das wirklich geschehen könnte. Also obwohl es ja schon so diese Fluchtbewegung gab über die Botschaften in Prag und so. Und auch diese Demonstration habe ich wahrgenommen. Aber dass wirklich der Mauerfall möglich ist, das war für mich wirklich wie, ich weiß gar nicht, ich konnte das gar nicht richtig verarbeiten, weil es so jenseits meines Horizontes war. Und ich habe mich natürlich gefreut, aber es war gar nicht für mich jetzt so eine Euphorie. Euphorie, weil ich es noch nicht so richtig verstehen konnte, was das eigentlich bedeutet. Also, und um es jetzt auch nicht so lang zu machen, für mich war es natürlich schon eine große Befreiung, die für mich aber vor allem darin bestand, dass ein Horizont des Denkens zugänglich war, der vorher verschlossen war. Also was Bücher, kulturelle Zugang zu kulturellen Weisheiten, zu Spiritualität, das kam sehr bald für mich nach dem Mauerfall, dieses Interesse an Spiritualität. Und da habe ich das als eine große Befreiung erlebt, das alles erkunden zu können. Und von dem her war das auf jeden Fall eine Befreiungsbewegung. Und gleichzeitig war es für mich auch eine große Enttäuschung, weil ich habe zum Mauerfall bin ich dann, oder kurz nach dem Mauerfall bin ich nach Berlin gegangen und habe diese Zeit als unglaublich kreativ erlebt, wo auch viele Menschen aus der ganzen Welt kamen, aber es eben auch solche Projekte gab, wo Menschen Häuser besetzt haben oder irgendwelche kulturellen Zentren initiiert haben. Und natürlich die Idee der Leute, die auch den Impuls gegeben haben, jetzt mehr im vielleicht denkerischen oder politischen zu diesen Reformbewegungen und dann zum Mauerfall, also eben Menschen, die im neuen Forum organisiert waren, da gab es ja ganz andere. Also mehr die Idee eines dritten Weges vielleicht oder dass die DDR bestehen bleiben könnte und selbst sich reformieren könnte hin zu einer Demokratie. Und als sehr schnell klar wurde, dass das nicht passieren wird, war das für mich auch eine große Enttäuschung, weil ich gemerkt habe, ah ja, das geht jetzt einfach in bestimmte Bahnen, die auch relativ vorgezeichnet sind, weil es eben bundesrepublikanische ja, eben System gab und Kontexte gab und so. Diese beiden Erfahrungen sind für mich da, glaube ich, ausschlaggebend.
Ich meine, ich habe mal mit Freunden zusammen vor Jahren in Dresden einen Workshop organisiert, der hieß Wir Kinder des Kalten Krieges auf der Suche nach dem Besten von Ost und West. Also wir sind ja irgendwie, du bis zu deinem 18. Lebensjahr und ich eben im Westen. Wir sind ja sozialisiert worden in der Vorstellung, dass das eigene System das Richtige ist und dass das andere System auf jeden Fall ein Irrweg ist. Wie weit hast du ich meine, das ist ja zum Teil bis zu einer Indoktrination gegangen. Vielleicht weniger im Westen als im Osten, aber auf jeden Fall, es war ein Mainstream, dass das andere System inopportun sei. Wie hast du das erlebt nach der Wende?
Ja, natürlich habe ich das auch so erlebt, dass natürlich ganz schnell auch einfach die Schattenseiten dieser Diktatur, die es ja nun mal war, auch klar benannt wurden und versucht wurde, auch eine gewisse Aufarbeitung da in Gang zu bringen. Und gleichzeitig glaube ich aber auch eben nicht. Also wenn so eine Aufarbeitung sehr stark von außen, kann man sagen, initiiert wird, dann glaube ich, kann das nie wirklich in der Tiefe funktionieren, ne? Weil es ja irgendwie um Kräfte geht, einer Selbstbesinnung einer Gesellschaft. Und das reicht ja dann bis auch in die Beziehungen hinein, ne? Also wer war jetzt Mitarbeiter in der Stasi und so? Also da ist ja ganz viel in Familien, in sozialen Beziehungen auch dann zusammengebrochen oder hat sich da, ja, mussten sich Menschen mit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist natürlich wichtig, aber es braucht irgendwie dann auch Räume dafür, wo das eben aus einer Gesellschaft selber geschehen kann, glaube ich, und nicht einfach so gefordert wird und durch Institutionen dann umgesetzt, was sicher auch sein Wert hat. Und die andere Möglichkeit wäre eben, dass eine Gesellschaft selber sich durch solche Bewusstseinsbildungsprozesse begibt, die es ja eben sind, die eben aber auch beinhalten, zu schauen, was war vielleicht ein Wert auch von bestimmten Aspekten einer Gesellschaft, wie sie eben in der
Ja.
DDR war, weil es war ja auch eben eine Gesellschaft mit ganz vielen Aspekten und
Ich
da zu
würde.
schauen, wie kann man da einen Weg finden, auch geschehenes Unrecht zu benennen und auch Wege zu finden, das anzusprechen und Gerechtigkeit auch da reinzubringen, aber gleichzeitig auch zu schauen, wie kann eine Gesellschaft auch so eine Transformation durchlaufen und auch schauen,
Ja.
was sind eigentlich die positiven Aspekte auch.
Also auf die positiven Aspekte würde ich gerne gleich noch eingehen, auf jeden Fall. Aber was du jetzt beschreibst, ist ja etwas, was sozialpsychologisch wichtig ist, dass hier ein Prozess wohl stattgefunden hat, wo von außen gesagt wurde, was das Richtige ist. Und dieses durch also jemand hat gesagt, wir wurden plötzlich zu einer Gesellschaft zweiter Klasse. Wir wachten auf in einem fremden Land. Und wir wurden zu einer Gesellschaft zweiter Klasse, die von der Gesellschaft erster Klasse, also Westdeutschland, gesagt bekam, wie sie sich zu verhalten hatte und wie sie sich weiterzuentwickeln hatte. Und das wäre, wenn ich dich richtig verstehe, genau eben nicht ein Prozess der Transformation von innen, sondern eben einer Transformation, die von außen gesteuert wurde. Richtig?
Ja, von außen gesteuert. Natürlich muss man ja auch dazu sagen, also die DDR-Bürger haben sich ja selber dafür entschieden, also für diesen Anschluss, jetzt mal so, wenn man es jetzt so sagt, oder für diese Form der Wiedervereinigung. Und da haben natürlich auch ganz stark die wirtschaftlichen Kräfte eine Rolle gespielt, ne? Also es war ja ein ganz stark, so habe ich das schon erlebt, ein auch aus einem eben dem kapitalistischen Wirtschaftssystem, um es mal jetzt so zu sagen, des Westens, da war natürlich ganz klar, dass da ein unglaublicher Markt sich öffnet, ne, mit der DDR und den vielen Menschen, die natürlich unglaubliche Sehnsucht hatten nach vielen dieser Wohlstandsprodukte, die wir eben nicht haben konnten in dieser Form. Und ich glaube, da wurde also sozusagen der wirtschaftliche Anreiz, also jetzt die Möglichkeit zu haben, zu konsumieren, verbunden ein bisschen ge in gewissem Sinne mit dem Eingeständnis, okay, die DDR war eben, wir haben halt verloren. Und wir waren eben das schwächere, das nicht funktionierende System und das westliche System hat jetzt gewonnen. Und wir können da jetzt auch ein Stück weit Nutznießer davon sein, weil wir jetzt eben konsumieren können. Aber ich glaube, diese tieferen Verletzungen, die sowas auch mit sich bringt, die waren da gar nicht im Blick, ne? Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wenn dann ein starker Impuls einer von außen ist, jetzt, ne, der westlichen Gesellschaft, sei es jetzt durch diesen Anreiz zu konsumieren, und natürlich muss man ja auch sagen, es wurde ja auch viel Geld investiert, also in die Infrastruktur im Osten, so ist ja auch nicht. Aber wenn so viel von außen hineinkommt in eine Gesellschaft, die gar nicht richtig die Zeit hat und den Raum, sich selber zu finden und durch so einen Transformationsprozess zu finden, dann geht irgendwie was in eine Schräglage so.
Ich meine, ich würde jetzt gerne mal auf den Prozess im Westen gucken. Im Westen war ja nach 1945, gab es ja auch so etwas wie eine Umorientierung des politischen Frames. Damals waren es die Besatzungsmächte, die die sogenannte Re-Education, also die Umerziehung betrieben und die quasi den Deutschen sagten, was demokratisch korrekt sei und was demokratisch nicht korrekt sei. Und auch da gab es ja Verwerfungen, allerdings sehr eingeschränkt, dadurch, dass dann der Westen sofort in die Phalanx des Kalten Krieges integriert wurde und das finanziell honoriert wurde. Und im Westen hat es dann ja Jahre gebraucht, bis es so etwas gab wie ein Wachwerden über die Zeit von NS. Diese Zeit hatten die Menschen im Osten nicht, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, also du meinst jetzt in Bezug auf das, was in der DDR passiert ist.
Ja.
Ja, ich glaube, diese Zeit gab es nicht, weil eben die DDR als solche ja nicht mehr lange existiert hat und damit auch viele der Kontext, in dem man sowas hätte tun können oder halt gestalten können, politisch auch, diese Spielräume waren ja nicht da, weil dann plötzlich eben klar war, welche Spielräume es jetzt gibt, eben vom bundesrepublikanischen System und auch ein bisschen überschattet durch so ein bisschen diese Euphorie, die für mich ganz viel eben auch mit dem Konsumversprechen zu tun hatte, Wohlstandsversprechen, zu reisen, all diese Dinge, die natürlich für viele in der DDR auch erstmal unglaublicher Erfahrung waren von Freiheit, ne? Aber
Wenn ich nochmal diese Parallele versuche zu ziehen zwischen, also die 68er Revolution hat ja im Westen quasi zu einem Aufwachen geführt. Wir wissen, dass vor dem Auschwitz-Prozess die westdeutsche Staatsanwaltschaft eigentlich über die Verbrechen im Nationalsozialismus nicht unbedingt interessiert war, die aufzuklären. So, und dann kam die 68er Revolution, die sehr deutlich gezeigt hat, dass da bestimmte Dinge nicht aufgearbeitet worden sind, die dann sich allerdings auch wieder radikalisiert hat, also bis zum deutschen Herbst, so in eine schwierige Richtung, eine anklagende Richtung gegangen ist. Was hätte eigentlich die DDR oder also die neuen Bundesländer gebraucht nach 1989?
das ist eine gute Frage. Ich glaube, Zeit.
Zeit.
Zeit, ja, Raum. Raum und Zeit, um das zu verkraften, was da passiert ist. Weil also diese Zwischenzeit, die es in Berlin gab, wie ich es ein bisschen beschrieben habe, wo es alles ein bisschen chaotisch war, ein altes System ist zusammengebrochen, das andere ist noch nicht so ganz da. Also eine Zeit, wo man diesen Transformationsprozess politisch und gesellschaftlich gestaltet. Also mit runden Tischen, mit vielleicht sogar sowas wie diesen Wahrheitskommission, ne? Wo wirklich die Stasi-Mitarbeiter und Opfer sich treffen und es einfach mal die Erfahrung miteinander teilen. Also ein wirklicher seelischer Prozess, wo die Erfahrung Raum hat von allen Seiten, die es gab. Und ich glaube, ja, das fällt mir dazu ein, um auch so einen Wandel wirklich auch seelisch zu gestalten.
Kann man sagen, dass im Grunde, also man spricht ja von der Last des Schweigens, also im Westen die Unfähigkeit zu trauern, mütterlich oder das doppelte Schweigen. Kann man sagen, dass in den neuen Bundesländern quasi ein doppeltes Schweigen passiert ist? Einmal nach 1945, wo man sich ja sehr schnell als das neue Deutschland begriff, also neues Deutschland, so hieß ja auch die Zeitung, als das neue Deutschland begriff und man sich auf die Fahnen schrieb, dass man die Faschisten aus ihren Ämtern beseitigt hätte, was ja nicht stimmte, und sozusagen mit dem Braun aufgeräumt hätte, was auch so nicht stimmte, wie wir wissen. Also, dass da quasi ein erstes Schweigen noch erweitert wurde durch ein zweites Schweigen, kann man das so sagen?
Ja, ich denke, es gab natürlich dieses Schweigen, wie du es ansprichst, und im gewissen Sinne hat sich das auch fortgesetzt. Ich glaube, weil es diese, vielleicht ist es, verbindet sich das auch zu dem, was ich gesagt habe, weil es diese Räume nicht so viel gab, diese Erfahrung auch auszusprechen. Ne?
Ja.
Und natürlich, ich meine, es wurde natürlich viel gesprochen und es gab natürlich auch, ne, die Kommission da auch zur Aussage, Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit und all diese Dinge. Aber ich glaube, was für mich eben auch aus Bewusstseinsperspektive da immer wieder auffällig ist, man kann halt solche Prozesse nicht institutionell
Ja.
allein organisieren, sondern es sind eben seelische Prozesse, die auch Raum brauchen. Und auch ein Bewusstsein dafür, dass solche Transformationen eben nicht einfach so verwaltet werden können oder ökonomisch gesteuert werden können, so nach dem Motto, wenn jetzt alle Ostdeutschen, wie soll man sagen, den Wohlstand Zugang haben, dann werden sie auch irgendwie demokratisch werden und so. Das sind ja alles tiefe Prozesse, die auch mit, auch gerade auch der fehlende Trauerprozess zum Beispiel, ne? Also das ist ja, wie man es auch immer nimmt, auch wenn man unter der DDR jetzt vielleicht eher gelitten hat oder wie auch immer, es ist trotzdem etwas, was die eigene Lebensrealität war, sehr schnell hat sich aufgelöst. Und
Weg,
das
weg.
braucht ja auch Räume, das überhaupt zu verarbeiten, auch zu trauern. Und ich glaube, nach der Wende ist eben dann sehr schnell viel in diese so eine Art Wiedervereinigungsaktivismus oder Aktionismus ist vielleicht besser gesagt gelaufen, der aber eben auch dazu geführt hat, dass viele Betriebe geschlossen wurden, viele Menschen ihre Arbeit verloren haben. Und das ist ja etwas, was, glaube ich, Menschen im Westen manchmal gar nicht so verstehen, welchen Stellenwert diese Arbeit und dieses Eingebundensein in Arbeitsbeziehungen hatte, ne? Daraus hat sich diese DDR-Gesellschaft zum ganz großen Teil gebildet. Und das wurde dann sehr schnell auch auseinandergerissen und hat einfach Wunden hinterlassen. Wobei dieses Schweigen sicher auch eine Rolle spielt, weil gar nicht so richtig der Raum war, diese Dinge irgendwie anzusprechen.
Also zu dem, was du gerade eben an Veränderung gesagt hast, würde ich gerne, bevor wir den nächsten Punkt aufgreifen, eine Erfahrung berichten, die ich selbst gemacht habe. Ich habe kurz nach der Wende eine Studie gemacht über Kommunikation in einer telefonarmen Gesellschaft, so habe ich das damals genannt. Und da habe ich mal untersucht, wie die Kommunikationsbeziehungen sich organisierten. Das war einmal das Telefon auf Arbeit. Und das war der gemeinsame Weg zum Betrieb, weil es ja keinen kaum motorisierten Individualverkehr gab. Und beides fiel weg. Das Telefon auf Arbeit fiel weg, weil die Betriebe weg waren. Und die gemeinsame Motorisierung im Busverkehr fiel auch weg, weil man anfing, sich Autos zuzulegen. Das heißt, die ganze innere Kommunikationsstruktur wurde plötzlich völlig porös. Und die große Innovation, dass man jetzt ein Telefon kriegte, wurde notwendig, weil das, was vorher existierte, nicht mehr da war. Es war schon absolut faszinierend, wie dieser Umbruch geschehen ist. Also das nur so zu dem, was auch ich damals erfahren habe, als ich als Wissenschaftlerin rübergegangen bin und verglichen habe, wie man in West und in Ost kommuniziert. Und im Osten war hohe Verbindlichkeit und hohes Prüfen, ob man einer Person vertrauen kann, mit der man jetzt spricht. Und im Westen war schnelle Absagemöglichkeit für einen Telefontermin, von Terminen und relative Unverbindlichkeit typisch für den Prozess des Forschens. Das war schon sehr, sehr eindrücklich. Okay. Kommen wir doch mal zu der Frage, es gab ja unglaublich viel Positives im Osten. Also ich lebe ja jetzt seit einiger Zeit im Osten und bin immer noch fasziniert von der Solidarität, die ich hier erlebe. Also wo würdest du denn sozusagen die Ressourcen im Osten sehen und die Ressourcen im Westen? Also wenn man schon mal unterscheiden will, um sich besser zu verstehen, nicht um sich zu trennen.
Ja, das ist natürlich auch eine sehr große Frage, aber und das ist sicher viel zu vereinfachend, aber man kann natürlich schon sagen, dass die Gesellschaft in der DDR und im Osten eine sehr starke Wir-Gesellschaft war. Und das hat seine positiven und seine negativen Seiten gehabt. Also positiv eben diese Solidarität oder auch eine sehr starke, man konnte halt irgendwie nur gut leben in der DDR, wenn man ein gutes Netz von Beziehungen hatte, wo man sich auch Dinge getauscht hat oder sich geholfen hat, ne? Weil man konnte nicht, hatte gar nicht das Geld oder die Ressourcen, jetzt immer irgendwie dann jemand anzurufen, der das dann macht, sondern der eine hat halt, was weiß ich, eine Klempnerarbeit gemacht, dafür hat der andere was gemauert oder was auch immer, ne? Also, aber und dadurch, das war eben nicht nur instrumentell, sondern dann entstanden Netze von Beziehungen. Und das Negative ist natürlich klar, diese, und unter der ich auch sehr gelitten habe, ne? Dieser Konformitätsdruck und der Mangel, sich wirklich auch selbst zu entfalten und auch ja, sich Dingen zuzuwenden, Gedanken, Themen, Literatur, die eben außerhalb des Spektrums war, was zugelassen war. Und
Darf ich mal ganz kurz bei Literatur einhaken? Ich weiß, dass ich als Politikwissenschaftsstudierende und dann Dozierende Schwierigkeiten hatte, bestimmte Informationen zu bekommen, wenn ich sie nicht in der DDR mir holte. Das heißt, der kritische Blick auf die westdeutsche oder kapitalistische Gesellschaft, den konnte ich eigentlich in dem deutschen Raum nur mit gewisser Akribie finden. Und genauso habe ich den Eindruck, dass bei uns sozusagen das Kulturgut, das Schriftkulturgut, der unglaubliche Reichtum, den die deutsche Literatur und die deutsche Geisteswelt repräsentiert, bei uns weniger gepflegt wurde als im Osten. Kann es sein?
Das weiß ich nicht, da habe ich jetzt nicht den Überblick. Meine Erfahrung war schon, dass eben das, was von Literatur zum Beispiel auch vermittelt wird, doch ganz stark eben auch ideologisch einfach ausgewählt wurde, ne?
Ja,
Und auch so
unbedingt.
auch kontextualisiert wurde. Das ist jetzt so meine Erfahrung. Ja, und vielleicht noch, um das weiterzuführen mit diesem Unterschied zwischen West und Ost, ne? Der Westen hat natürlich eine sehr individuelle und individualisierte Kultur und es hat natürlich auch seine Stärken und seine Schwächen, ne? Und ich glaube, ein Dialog darüber, wie eine Gesellschaft sich auch in so eine Integration finden kann von Solidarität
Und Freiheit.
Und Freiheit, ne, und Individualität, das wäre auf jeden Fall ein fruchtbares Thema für so ein Gespräch zwischen Erfahrungen zwischen Ost und West, weil natürlich auch im Osten die Menschen und ich auch haben ja auch, jetzt sind wir ja schon viele Jahre später, ne, auch einen Weg gegangen, um sich da auch zurechtzufinden, ne? Und für mich war das auch eine große Herausforderung, auch überhaupt diese zu verstehen, was es heißt, eine Individualität oder selbst zu entwickeln, ne? Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man das nicht, wenn es gar nicht Teil, also nicht in der Form Teil von einem kulturellen Kontext ist, und habe das auch gemerkt, aber ich habe schon früh auch gemerkt, dass dieser starke Individualismus auch irgendwie schräg ist, ne? Das war mir also, wo ich gerade kurz nach der Wende nach Freiburg dann irgendwann gegangen bin und da gesehen habe, was, ne, wie jeder sich so selbst verwirklicht, ne, mit allem Möglichen, was es so gab. Es war einerseits unglaubliches Staunen, ne, was es alles gibt, von Tantra über Kontaktimpro und Meditation. Und ich dachte, wow, ist ja unglaublich. Aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, viele Menschen sind darin auch ein bisschen verloren, weil es keinen größeren Kontext gibt, warum das Sinn macht, ne? Und in der DDR, in so einem System, da ist dieser Kontext immer klar, ne? Es geht um ein Klassenkampf, der sozusagen ein krankes System, ein mörderisches System überwinden wird, den Kapitalismus oder Faschismus, ne? Also da ist man sozusagen gleich in einem Kontext, der einen sozusagen trägt, der dann aber natürlich auch missbraucht werden kann, wie es ja auch geschehen ist. Also es hat natürlich alles seine Seiten, aber man sieht, dass beides eben auch ein Stück weit an eine Grenze stößt, eine Gesellschaft, die nur auf diese, auf ein Wir in dieser kollektiven Form setzt und eine Gesellschaft, die sehr stark eben aufs Individuum setzt.
Das heißt, im Grunde genommen haben wir in unserem Land die fantastische Chance, wenn wir uns verstehen und wenn wir einander zuhören, dass wir etwas zusammenbringen können, was zusammengehört, nämlich Solidarität und Individualität und Gemeinschaft und Freiheit. Also es gibt ja auch die Formulierung von den individualisierten Gemeinschaften. Also nicht die Gemeinschaft, die quasi diktiert, wie man zu sein hat und alle anderen ins Unrecht setzt, sondern eine Gemeinschaft, die offen genug ist, um also individuelle Einzigkeit und individuelle Wege in sich mitzutragen. Das wäre dann die große Aufgabe.
Ja, und ich glaube, die größte Aufgabe ist ja im Moment, so empfinde ich das auch, wenn man es jetzt auch in den Kontext vom Bewusstsein setzt, zu finden, was ist eigentlich der gemeinsame Grund, auf dem eine Gesellschaft steht, ne? Und
Auf dem diese Gesellschaft
ja,
hier
auf dem
steht.
unsere Gesellschaft steht, und das ist ja die Frage, was ist auch wirklich der Gemeinsinn oder der
Ja.
die Seele auch einer offenen Gesellschaft, ne? Oder das Herz einer offenen Gesellschaft, weil ich glaube, eine Gesellschaft funktioniert ja nur, wenn es wirklich ein lebendiges Herz gibt, auf das man sich bezieht. Also etwas, was wirklich auch mit einer Dimension von Werten, von dem Wesentlichen, vielleicht auch von Spiritualität in gewissem Sinne, also zumindest mit einer ganz tiefen Sinndimension zusammenhängt. Wenn eine Gesellschaft das nicht mehr hat, dann wird es, glaube ich, schwierig, sich zusammenzufinden.
Ja, und das muss, wenn ich das richtig sehe, muss das sozusagen neu entwickelt werden. Also die Rückkehr zu einem völkischen Gemeinschaftsbegriff, wie er ja sehr stark von der AfD angestrebt wird, geht genauso wenig aus meiner Sicht wie die Vorstellung, dass es überhaupt keine kulturelle Identität gibt in dem deutschsprachigen Raum. Das geht ja auch nicht. Also da ist offensichtlich eine Gratwanderung, bei der wir eine neue Synthese finden müssen, die weder zurück noch beliebig in die Zukunft geht, sondern die das eigene eben auch würdigt. Ja.
Ja, und die auch einen Raum öffnet, wo wir das gemeinsam als Gesellschaft gestalten können, ne? Also
Ja.
was ist eigentlich dieses Herz, ne? Und ich glaube, die Attraktivität auch der AfD hat schon damit zu tun, dass sie eben zumindest suggerieren kann, dass sie das geben will, so eine innere Zugehörigkeit und auch so eine ja, vielleicht auch im gewissen Sinne Identität und Verwurzelung. Okay, das sind wir und das sind unsere Werte. Und ich glaube, dass das so ein Erfolg hat damit zu tun, dass diese Frage eben von anderen politischen Akteuren ein Stück weit verwaist wurde. Ne? Weil man dann deutlich
Vernachlässigt
denkt, okay,
wurde.
das geht jetzt gleich ins
Ja.
Konservative oder sogar irgendwie ja, völkische oder wie man es auch immer nimmt, aber dass es solche seelischen Bedürfnisse gibt und natürlich auch eine Gesellschaft, die sich ganz stark über einen wissenschaftlich-materialistischen Weltzugang identifiziert, wo man sagt, ja, die Kirchen können auch noch ein bisschen mitmachen, so am Rand. Oder was, aber wo sich doch die Frage, was verbindet uns zutiefst? Man kommt natürlich noch zu den humanistischen Werten, das ist ja auch schon sehr viel. Aber ich glaube, es reicht irgendwie nicht.
Also, wenn ich so in die Geschichte seit 89 gucke, dann ist für mich am stärksten das tatsächlich gelungen bei der Fußballweltmeisterschaft, die Welt zu Gast bei Freunden. Da hatte ich das Gefühl, also, dass zum ersten Mal so eine Erleichterung durch das Land ging, dass man sich hinter diesem wunderbaren Slogan auch wirklich finden konnte und weltoffen war und trotzdem ein Eigenwertgefühl hatte. Das war irgendwie ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, da kommt tatsächlich etwas zusammen. Ja. Ich würde gerne mit dir noch einen anderen Punkt ansprechen. Also in meinen Gesprächen hier stoße ich auf eine unglaubliche Resilienz im Osten. Also Resilienz ist ja die Fähigkeit, mit schwierigen bis extrem schwierigen Situationen irgendwie konstruktiv umzugehen. Und gerade wenn ich mit Älteren spreche, die diese wahnsinnigen Umbrüche miterlebt habe, staune ich nur, wie sie damit umgegangen sind. Also man sagt ja, ein Kopfsalat, der im Treibhaus aufwächst, ist etwas lascher als einer, der in der freien Natur sich gegen Wind und Wetter behaupten muss. Kannst du das irgendwie bestätigen, dass die Fähigkeit im Umgang mit schwierigen Situationen, etwas, was wir ja vielleicht heute sehr brauchen und noch mehr brauchen werden, hier in diesen neuen Bundesländern viel ausgeprägter ist als in den alten?
Ja, das finde ich jetzt schwierig zu sagen, wobei natürlich das eine Erfahrung ist dieser Menschen, auch von mir, die natürlich wirklich auch eine richtige Erfahrung ist. Also irgendwie damit klarzukommen, dass eine Welt, die man sie kannte, eben auseinanderbricht, ne? Und
Genau.
natürlich auch für die Menschen vorher noch, also gerade die Leute, die sich auch versucht haben, in der DDR was zu wandeln oder sich im Neuen Forum oder anderen Organisationen da auch sehr stark eingesetzt haben, dass sich was verändert. Unter Bedingungen, die wirklich also sehr, sehr gefährlich waren fürs eigene Wohl und Leben. Also, und die Erfahrung, auch so diesen Übergang wirklich friedlich zu vollziehen, also das ist ja wirklich nicht selbstverständlich gewesen, ne? Also jetzt nimmt man das so hin, aber es hätte auch ganz anders laufen können, ne? Es hätten auch die Panzer einfahren können. Also das ist ja gar nicht so, so selbstverständlich, dass das gelungen ist. Also sowohl dieser Umgang damit, dass eben etwas, was die eigene Welt war, zusammengebrochen ist und man sich dann selber neu orientieren musste. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Resilienzkraft. Was ich als die größte Resilienzkraft erlebe, ist eigentlich diese Erfahrung, die für mich irgendwie immer lebendig geblieben ist, auch sehr viel, glaube ich, mich dann so auch auf diesen spirituellen Weg geführt hat. Diese Erfahrung, dass etwas, von dem ich dachte, dass es nicht möglich ist, möglich wird. Also diese Erfahrung, dass der eigene Horizont dessen, was man für möglich hält, so aufgesprengt wird, dass man denkt, wow, okay, was ist jetzt passiert so, ne? Aber diese Erfahrung, dass also wie sich die eigene Welt plötzlich auf so weiten kann, wie man es selber nicht gedacht habe, ist etwas, was mich eigentlich seitdem begleitet, auch als eine Kraft von Resilienz, so.
Das ist ja ein Prozess des Entlernens. Also die Konzepte oder die Erwartungen, die man gehabt hat, zerbrachen und man musste neu lernen. Okay. Nun ist es ja ein tiefes menschliches Bedürfnis, Sicherheit zu haben und möglichst Dinge weiterhin so zu haben, wie man sie sich mal gerade eingerichtet hat. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit treibt heute sehr, sehr viele Menschen um. Ja, weil wir merken, dass die Krisen an allen Ecken und Enden zunehmen. Die Finanzkrise, die ökologische Krise, die Verstehens- und Verständigungsbereitschaftskrise. Also es nimmt hier überall zu. Was kann man denn aus dieser enormen Erfahrung, die in diesen neuen Bundesländern gemacht worden ist, und in Westdeutschland nach dem Krieg gemacht worden ist. Ja? Das war ja, da gab es ja auch diesen Aufbruch wirklich in fantastischer Weise. Wie kann man denn so etwas gesellschaftlich mehr würdigen und ins Gespräch bringen?
Ja, ich glaube, indem man es wirklich ins Gespräch bringt, ne? Also Gesprächsräume dafür öffnet und auch wirklich wertschätzt, welche menschlichen Bedürfnisse es eben gibt. Ne? Also auch, ich glaube, viel dieser Missverständnisse, denke ich auch, mit Menschen in den neuen Bundesländern, wo vielleicht ein großes Bedürfnis ist, auch kann man sagen, das Gefühl von Sicherheit oder auch Zugehörigkeit, Verwurzelung, auch ein großes Skepsis gegen irgendwelche politischen Entscheidungsträger, die man als abgehobene Eliten wahrnimmt. Da ist ja ganz viel Misstrauen auch gewachsen. Und ich glaube, da, also für mich kommt da auch so wie mit dem Freiheit und Gemeinschaft auch was zusammen, was du mit diesem, was du mit dem, während der diesen Slogan zur Fußballweltmeisterschaft auch ein bisschen angesprochen hast. Wie geht Zugehörigkeit zusammen mit Weltoffenheit? Ne? Weil ich glaube, diese abstrakte Globalisierung, auch dann wieder getrieben natürlich von dieser Technologie, mit eben digitalen Medien, sozialen Medien, aber eben auch dann zumindest in Teilen auch einer gewissen liberalen, ja, auch liberalen Vorstellung von einer globalisierten Gesellschaft und so, die ja alle auch sehr, sehr stimmig sind und halt diese Emanzipationsbewegungen um Gender und um Identität und Kolonialismus und so, das sind alles ja sehr wichtige Bewegungen gewesen, die aber doch irgendwie auch wieder so ein bisschen Widerstand erzeugt haben, weil sie eben manche Menschen auch, oder ich denke, viele Menschen jetzt in den neuen Bundesländern auch eher befremden oder entfremden, weil sie irgendwie diese Anliegen gar nicht für sich finden können und dann eher das Gefühl haben, da läuft irgendwie ein komischer Trip, sage ich jetzt mal, von einer politischen Klasse, die da um solche Sachen kreist. Aber das hat jetzt mit mir gar nichts zu tun, wo ich jetzt irgendwie schauen muss, wie komme ich hier klar an meinem Ort und kann mein Leben irgendwie einigermaßen gut
Organisieren.
organisieren. So. Also da ist schon irgendwie auch eine Abkopplung passiert von Bedürfnissen, wo es, glaube ich, und ich glaube, das ist wirklich die große gesellschaftliche Aufgabe oder eine natürlich, aber versuchen da wieder in irgendeine Form von Verbindung zu kommen und Dialog zu kommen und verstehen, es gibt diese Bedürfnisse und die sind, und das Bedürfnis, irgendwie sich zugehörig zu fühlen zu seinem Land, ist jetzt nicht irgendwie schlecht oder problematisch gleich oder so, ne? Sondern das ist einfach auch ein Bedürfnis, was Menschen haben und irgendwie Wege zu finden, da einen guten Weg zu finden. Das braucht aber ganz viel, eben ganz viel Kommunikation und auch ein Auflösen von so Schuld, wie soll man sagen, schuldgetragener Kommunikation, ne? Wo man solche Menschen, die so ein Bedürfnis haben, dann gleich verdächtigt, irgendwie rechts zu sein, was immer das dann wieder heißt und so. Also es braucht auch ein bisschen eine, wie soll man sagen, eine Befriedung des Diskurses, ne? Der nicht dann gleich so aufgerüstet daherkommt. Naja, das sind so
Ich
Dinge.
meine, du weißt, ich habe gesagt, wir sind das Niederland und habe da mit verbunden diese Self-Fulfilling Prophecy-Theorie der Sozialpsychologen. Je mehr wir meinen, dass wenn man für solch eine Zugehörigkeit zum eigenen Land votiert, dass das bereits rechtsradikal oder rechtsextrem sei, desto stärker wird genau dieses Momentum, weil man es versucht zu unterdrücken. Und also, wenn ich dich richtig höre, es gibt ein genuines Bedürfnis nach Zugehörigkeit auch zu dem eigenen Land, das sich aber durchaus nicht in Konfrontation mit Weltoffenheit darstellen muss. Und dass wir in dieser Situation des Nichtverstehens oder möglicherweise sogar der Spaltung lernen müssen, diese unterschiedlichen Bedürfnisse der einen nach Weltoffenheit und Integration von allem, was da ist, und nach Zugehörigkeit und Identität auf der anderen Seite, dass wir da wirklich einen Weg finden müssen, du sagst, Räume, in denen man sich verständigen kann. Sag mir als letztes, und damit würde ich dann gerne abschließen, was fällt dir denn ein? Wie können wir solche Räume schaffen? Oder wo sind sie schon?
Ja, ich meine, ich glaube, da sind wir auch alle aufgerufen, ne? Weil das ist, glaube ich, auch ein Teil dieses Wandels, in dem wir sind, so, dass ein bestimmtes politisches System auch ein Stück weit an seine Grenzen kommt und eine Reform der Demokratie notwendig ist, die sehr viel mehr auf Einbezug sich bewegt, also mit Partizipation. Und da gab es ja schon Impulse mit Bürgerräten. Es gibt das Format von mehr Demokratie, sprechen und zuhören. Also wo Menschen einfach mal gehört werden in diesen unterschiedlichen Bedürfnissen. Und ich glaube, davon braucht es ganz viel. Also das kann natürlich jeder von sich aus initiieren in solchen Kontexten, aber ich glaube, es ist wirklich eine seelisch-spirituelle Aufgabe vielleicht sogar von unserer Gesellschaft, diesen Dialog in Gang zu bekommen. Also durch solche Räume, durch solche moderierten Räume. Und da gibt es ja auch ein unglaubliches Know-how in der ganzen psychologischen Praxis und Entwicklung. Und ich glaube, das müsste ein Schwerpunkt sein. Auch solche Sachen wie Bürgerräte, Zukunftsräte auch, ne? Die junge Generation, wir haben ja das letzte Evolve-Heft gemacht. Ist ja eine andere Kluft, ne? Die Jungen und die Alten. Jetzt entscheiden die Alten, ob die Jungen in den Krieg müssen oder zur Wehrpflicht machen müssen. Also, wie werden wir denn alle gehört? So, ne? Und ich glaube, diesen Gemeinsinn, dieses atmende Herz von der Gesellschaft zu beleben, ne? Und das schafft man eben nicht durch Finanzen oder durch irgendwie Institutionen. Das braucht einfach Räume, wo das
Das,
möglich wird. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was es braucht.
ja, jetzt muss ich leider dann doch noch eine Frage nachschieben. Und in diesem Zusammenhang, was ist mit der Brandmauer?
Mit der Brandmauer. Ja, ich denke, ich meine, das ist natürlich auch ein Thema, wo der Diskurs auch sozusagen, finde ich, entwaffnet werden muss, ne, so, oder auch unterschieden werden muss. Also ich finde auch, viele der Anliegen und auch der Menschen, die in der Führung der AfD sind, als sage ich mal, bisschen nett gesagt, einer Demokratie nicht besonders förderlich, dem, was da an auch an ja, destruktivem Potenzial auch da ist. Gleichzeitig muss man sagen, dass es auch eine politische Strömung ist, die mit einer klaren Vision antritt und mit einer klaren Kante, sage ich mal, ne? Und auch eben bestimmte Bedürfnisse von Menschen anspricht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch zumindest auch, also ich glaube, es ist nicht hilfreich, von der Mauer zu sprechen. Ne, weil wir haben ja gerade vom Mauerfall gesprochen und jetzt wieder eine Mauer aufzubauen, die ja dann gleich empfunden wird von denen, die Menschen, die jetzt AfD wählen, die fühlen sich natürlich gleich auf der anderen Seite der Mauer. Und da kommt man natürlich dann gleich in einen Modus, wo man sich eben wehrt und sowieso, also man zementiert dadurch eigentlich noch die Bindung an so eine politische Kraft wie die AfD, wenn man von Brandmauern spricht, weil dann die Leute auf der anderen Seite der Mauer sagen, ja genau, wir halten jetzt zusammen, ne? Wir geben uns einander jetzt die Zugehörigkeit, die uns die anderen nicht geben. So. Also man verhärtet den ganzen Diskurs, man verhärtet die Gesellschaft, schafft eben bestimmte Blasen, die dann irgendwie auch ganz schwer noch zu durchdringen sind, weil sie sich auch ineinander verhärten. Und das trifft, denke ich, für solche Kontexte zu, wo vielleicht solche rechten Ideen unterwegs sind oder populistische Ideen. Aber es trifft eben auch für linksliberale Kontexte auch zu, wo man natürlich auch in sich bestimmten Annahmen, Haltungen und Wertevorstellungen auch ein bisschen verhärten kann und gar nicht mehr sieht, okay, da gibt es Menschen, die sehen das ganz anders und die sind jetzt nicht alle Nazis oder so.
Genau.
Wie findet man da einen Weg, da rauszukommen aus diesen Ummauerungen, ne? Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, weil es funktioniert einfach nicht, wenn so ein großer Prozentsatz von der Gesellschaft irgendwo hinter einer Brandmauer verortet wird oder sich dahinter versteckt, dann
Genau.
wie soll das dann lebendig gehen? Dann kann man es nur noch irgendwie eingrenzen und institutionell irgendwie versuchen zu verwalten, aber es ist nicht wirklich ein kreativer Gestaltungskraft für eine Vision. Ja, was soll denn Deutschland eigentlich sein? Wie wollen wir denn leben? Wie können diese Dinge, die wir jetzt so angesprochen haben, zusammenkommen? Auch die unterschiedliche Lebenswelt von Osten, von Westen, aber auch die von Menschen, die jetzt aus Syrien oder wo auch immer nach Deutschland kommen. Was können die denn einbringen? Also, das könnte ja, da geht es ja um einen ganz großen Gestaltungsraum, für den aber irgendwie die Luft fehlt, weil es so alles so sich verhakt, ne?
Also auf die Kurzformel gebracht, statt weghören, zuhören oder noch mehr hinhören.
Ja, ich denke auf jeden Fall hinhören, zuhören, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dieses Verstehen, ne, auch wenn ich da hat ja der Bernard Perksen ganz schöne Anregungen, ne, zum Kommunikation. Also jemand verstehen wollen heißt ja nicht, dass ich übereinstimme mit dem, was er denkt. Es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, ja, ist jetzt alles okay oder so, ne? Sondern auch menschenverachtende Äußerungen auch als sowas zu benennen. Aber ich kann trotzdem immer noch hinhören, wie kommt ein Mensch dazu, dass er so sowas denkt, sowas wagt. Und ich glaube, es braucht ein Verstehen. Und ich glaube, diese Offenheit, wirklich diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die ja in der Gesellschaft automatisch sind, auch zu verstehen. Und das hat ja auch mit einem Verständnis auch, ne, von unterschiedlichen Bewusstseinsformen, ne? Da gibt es ja auch solche Modelle wie Spiral Dynamics, ne? Mit unterschiedlichen Werte, Kontexten, wo Menschen einfach wirklich andere Schwerpunkte haben, die ihnen gerade wichtig sind, um ihrem Leben Wert und Sinn zu geben und das zu verstehen. Da so ein Stück weit aus dem eigenen Horizont rauszukommen und zu sagen, okay, das ist dem eigentlich total wichtig.
Und wirkliche Führungskunst heißt, dass man diese unterschiedlichen Werte und diese unterschiedlichen Sichtweisen nicht versucht wegzuschieben, sondern dass man sie in ein wirkliches Gespräch bringt, sodass daraus ein erweitertes Verstehen sich entwickelt und entsprechendes Handeln. Ja, lieber Mike, ich danke dir für dieses sehr inspirierende Gespräch und wer weiß, wie und wo es weitergeht.
Vielen Dank, Barbara.
Für deine
Hat mich sehr
Arbeit auch
gefreut.
weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, Barbara.
Ja.
Danke.